Deutschlandradio Kultur. Breitband. We Radio. Wir Radio. Medien und digitale Kultur.
Am Mikrofon heute Philipp Banse. Hallo und herzlich willkommen zum Breitband Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Einige unserer Themen in den kommenden 60 Minuten. Die neue Staffel der US-Serie 24 startet. Wann funktionieren fiktionale Bewegtbildgeschichten auch im Netz, fragen wir. Dann Premiere für die Ohren Bundesliga live bei Deutschlands erstem Fußballradio. Und außerdem natürlich Musik aus dem Internet, aus dem Netz, ausgewählt und vorgestellt heute von Vivian Perkovic.
Und die Netzmusik, die kommt heute aus Australien, Deutschland und Italien. In Italien lebt der Elektroproduzent Broke One. Dessen Remixe stelle ich später ausführlicher vor. Hier schon mal eine seiner Eigenkompositionen, Everybody von Broke One.
Topic. Montag beginnt in Deutschland also die sechste Staffel von 24. 24 neue Folgen über 24 Stunden aus dem abenteuergeschwängerten Leben des Antiterroragenten Jack Bauer. 24 Folgen, 24 Stunden. Diese Echtzeit-Dramaturgie hat 24 den Ruf eines revolutionären Serienformats eingebracht. Wenn selbst das Fernsehen fast 70 Jahre nach Eröffnung der ersten kommerziellen Sender noch neue Formate hervorbringt, was kann dann erst das nicht einmal 20-jährige World Wide Web in Sachen Bewegtbilderzählung noch hervorbringen? Was kann es besser machen als das traditionelle Fernsehen? Unser Schwerpunkt heute. Zunächst aber Vera Linz erklärt noch einmal, warum 24 die Massen vor den Bildschirm lockt.
Hi, I'm Kiefer Sutherland and I want to thank you again for making 24 one of the most watched shows on television. You are the reason we make 24 and I hope you were thrilled with what we have come up with.
Er ist zurück und rettet die westliche Welt, Jack Bauer. Der Agent der fiktiven Antiterroreinheit CTU wird wieder 24 Stunden am Stück Terroristen jagen und Präsidenten beschützen, zur Faszination der Zuschauer. Nur auf den ersten Blick ist 24 ein ganz normaler Thriller. Denn Bauer ist ein Mann, der permanent auf einem Grat zu wandern scheint. Ständig wird er überrascht von neuen Forderungen und Gefahren, auf die er blitzschnell reagieren muss. Das Besondere an Bauer ist,
dass er zugleich uns allen erfahrbar macht, wie es ist, mit der launischen Göttin Fortuna umzugehen. Und von daher ist er tatsächlich so etwas wie eine mythische Gestalt, die gegen die Macht des Schicksals sich durchsetzt. Und das ist ein Muster, das über die Figur hinausgeht.
Und eben solche, die Figuren überragenden Muster seien es, die US-amerikanische Serien so attraktiv machten, meint Dirk Blotner, Medienpsychologe an der Universität Köln. Überpersönlich und universell sind diese Grundsituationen, mit denen der Zuschauer konfrontiert wird. Die Stärke der Muster, sie wirken unbewusst und damit umso stärker. Verantwortlich dafür ist auch die unkonventionelle Umsetzungsform. Rasante Schnitte, Parallelmontagen von verschiedenen Handlungssträngen auf einem Screen, die Bebilderung von Gedanken,
following takes place between 4 a.m. and 5 a.m.
All das hält den Zuschauer in Atem. Dirk Blotner.
Das sind Techniken der filmischen Darstellung, die die Zuschauer ungemein aktivieren. Also sie können eigentlich gar nicht Couch-Potato sein, sondern sie müssen sich dann aus diesen Puzzlestücken, die ihnen angeboten werden, den Sinn selbst zusammenbauen.
All das erinnert ans Internet. Gelten diese Gestaltungsregeln nicht auch fürs Netz? Sind 24 CSI oder Desperate Housewives etwa schon netzkompatibel?
Ja, die Frage, die reiche ich mal gleich weiter an Stefan Wiedewild, der mir gegenüber sitzt. Heute selbstständiger Film- und Fernsehproduzent. Sie haben früher aber gearbeitet beim ZDF, bei Endemol, die uns Big Brother beschert haben, dann bei MME, eine Produktionsfirma, die jetzt They Call Us Candy Girls entwickelt hat, also eine Webisode, eine Web-Episode, wenn man so will, also eine kleine, kurze, fünfminütige Serie für das Internet, die erste in Deutschland. Wären denn solche Serien, wie wir sie im Fernsehen sehen und die sehr erfolgreich sind, also 24, Desperate Housewives, Lost beispielsweise, könnten die auch im Internet erfolgreich sein?
Die werden sicherlich im Internet nachgeguckt. Also wenn man jetzt 24 verpasst hat im Fernsehen und man hat die Möglichkeit, das im Internet sozusagen die verpasste Folge zu sehen, dann wird man da sicher, das wird sicher funktionieren. Das funktioniert aber auch mit den Mediatheken über irgendwelche anderen Sendungen. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist das ja sehr weit ausgebaut. Bei internationalen ist es meistens ein Problem mit der mit den Lizenzrechten. Aber ansonsten ist das sicherlich der interessanteste Teil. 24 wurde ja mal versucht, ich glaube in der zweiten Staffel auf das Handy zu bringen als Download von Vodafone in Großbritannien. Hat nicht funktioniert, ist aber auch schwierig, weil da meistens dann Kosten, Extrakosten mit verbunden sind und die Leute eigentlich nicht bereit sind, Geld zu zahlen in anderen Medien wie Internet. Im Internet schon gar nicht, Mobile schon eher, aber auch nicht wirklich für Sachen, die man umsonst im Fernsehen gucken kann.
Was müssen denn für Bedingungen erfüllt sein, damit fiktionale Stoffe im Internet oder auf dem Handy funktionieren?
Ich glaube, in erster Linie müssen die Stoffe eine Aktualität haben. Es muss interessant sein, einen Vorsprung zu haben. Also wenn es bei 24 ist es immer wahnsinnig interessant, das merkt man die Diskussion bei den Aficionados, ist ja auch so, dass sie sagen, ich habe die neue schon irgendwie aus der Videothek oder aus Amerika, die ist ja nicht synchronisiert, aber ich kann sie schon sehen oder sowas. Und diesen Vorsprung zu haben, 10 Minuten vor den anderen zu sein, einen Tag vor den anderen, 24 Stunden vor den anderen zu sein, ja, das ist natürlich irgendwie... Das ist gerade bei solchen Sachen unglaublich interessant, dass man schon weiß, was in der nächsten Folge passiert. Das wäre zum Beispiel etwas, was im Internet oder auch mobile oder so in total interessant wäre, wo man sagt, ich kriege einen Vorsprung. Ähnlich fällt es sich mit Fußball zum Beispiel.
Aber das ist ja auch nur angehängt sozusagen. Das Hauptprodukt ist dann im traditionellen Fernsehen und man kriegt dann sozusagen online irgendwie eine Vorschau geliefert. Aber wie ist das mit so Serien? Ich meine, auch in Deutschland gibt es ja, ich habe es gesagt, der Call Us Candy Girls, eine Serie, 4 Mädels im Berliner Nachtleben, jeweils so 5 Minuten lang. Dann gibt es noch so ein anderes Stückchen, eine andere Serie, die nennt sich Moabit Vice, also eine Parodie auf Miami Vice hier aus Berlin, Moabit. Ich habe da mal einen kleinen Dialogausschnitt rausgesucht, den können wir uns mal kurz anhören und dann mal zu gucken, wie die funktionieren.
Moabit Weiß!
Wo hast du das Zeug?
Das geht bis ganz nach oben! Es ist.
Verdammt! Shit! Fix! Hat Angie gesagt.
Ja, also, zwei Polizisten erwischen einen Kokser im Bundeskanzleramt und vermuten, dass die Spur bis ganz nach oben reicht. Man hat so ein bisschen gehört, ich finde die Dialoge sehr hölzern. Ich finde auch, dass der Call Us Candy Girls nicht wirklich funktioniert. Das ist nicht so prickelnd. Was halten Sie von diesen Sachen?
Also Call Us Candy Girl ist insofern ein Unterschied zu Moabit Vice, dass Moabit Vice über so ein Subkultur-Ding irgendwie läuft, dass die Leute das irgendwie ganz cool und lustig finden. Die sind auch, wirken auch etwas weniger professionell. Wenn man mal genau hingucken würde, kann ich mir vorstellen, das ein oder andere Urheberrechtsproblem mit dem Originalserie könnten die schon bekommen, ja. Aber das ist denen, glaube ich, auch so ein bisschen egal, wie das im Netz ja sowieso etwas lockerer gesehen wird. Und bei Call Us Candy Girls ist es insofern etwas anders als das, damit einer enormen Marketingmaschine gearbeitet wurde. diese Webisode kennen ja mehr Leute, als sie sie gesehen haben. Ja, alle haben schon davon gehört. Es gab eine große Release-Party und was weiß ich was. Die Klicks bewegen sich, glaube ich, um die 5.000 oder 10.000 rum. Also es ist faktisch Blindenfernsehen sozusagen, hätte man beim Fernsehen gesagt. Es wird von niemandem gesehen eigentlich. Und das hat wahrscheinlich auch einen Grund. Das Problem aber in den meisten Fällen ist immer die Frage, geht es vom Fernsehen ins Internet oder kommt es vom Internet ins Fernsehen rüber? Also in welche Richtung bewegen sich die Stoffe eigentlich oder die Serien eigentlich? Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass sich Sachen aus dem Internet ins Fernsehen bewegen, was ja viele vielleicht hoffen, wenn sie so etwas machen, das ist eher unwahrscheinlich, weil es doch andere Produktionsmethoden sind. Und der zweite Irrtum besteht eben meistens daran, dass man denkt, dass Serien im Internet günstiger zu produzieren sind als im Fernsehen, was einfach nicht stimmt. Wenn es gut aussehen soll, kostet es genauso viel.
Das wollte ich auch mal fragen. Was kostet denn eigentlich so eine fünfminütige Webisode fürs Netz?
Also bei Moabit Weiß, glaube ich, ist sie nicht ganz so teuer. Aber da spielen auch viele Freunde und Bekannte mit. Und bei Candy Girls, da sieht man schon, das ist, sagen wir mal so, die haben vielleicht versucht, die Produktionskosten etwas dadurch zu drücken, dass sie so ein paar Dialoglöcher haben. Da kommt man schneller mal auf.
Aber so 1.000 Euro pro Minute, ist das so eine Größenordnung?
Sagen wir mal so, als Daumengröße kann man sagen, unter 1.000 Euro die Minute ein neues, fiktionales Bewegtbild oder auch überhaupt neues, gutes Programm zu produzieren, ist extrem schwer.
Und kommt das wieder rein durch Werbung?
Ja, das ist ja beim Internet die Frage, wenn man die Leute mal fragt, die IPTV und so weiter, wie die Businessmodelle eigentlich aussehen. Außer Klicks und Banner kommt da bis heute nicht viel. Keiner will bezahlen dafür. Also man kann die Jungs von Videoload auch mal fragen, wie die eigentlich ihr Ding finanzieren. Da geht es zum ganz großen Teil darum, erstmal dabei zu sein, um den Anschluss nicht zu verpassen. Den, der da wirklich schwarze Zahlen schreibt, den würde ich gerne mal sprechen.
Alles klar, das war Stefan Widowelt. Vielen Dank fürs Kommen, freier Film- und Fernsehproduzent. Und jetzt Netzmusik.
Breitband, Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Wer zur Hölle sind die denn? Das fragt man sich ja öfter mal bei den neuen Bands, die das Internet so an die Oberfläche spült. Und dieser Effekt wird noch stärker, wenn diese Bands aus einem Land kommen, das nicht ständig internationale Superstars produziert, wie Australien zum Beispiel. Und da ist es eigentlich nur folgerichtig, dass sich ein Musikblog, der sich ausschließlich australischen Bands widmet, Who the Bloody Hell Are They nennt. Hier kann man sich neue Lieder von älteren und jüngeren australischen Bands anhören, zum Beispiel auch von Beaufort, dessen Musik, steht im Blog, passt perfekt in die Momente, in denen man was erwartet, zum Beispiel früh am Abend auf der Tanzfläche oder am Anfang einer Reise. Hier Beaufort mit I Don't Wanna Die.
I got 7.
I Don't Wanna Die von der australischen Band Beaufort. Die habe ich im Musikblog Who the Bloody Hell Are They entdeckt. Den Link zu dieser Homepage finden Sie bei uns auf www.breitband-online.de. In dem Blog kann man hören, wie vielseitig der australische Musikuntergrund ist. Schwungvoller Pop wie gerade, aber auch Elektro-Tracks und zartes Singer-Songwriting wie das von Lauren Horton, die wir gleich hören. Die ist originell und das merkt man schon, wenn man liest, was sie so inspiriert. Unter ihren Füßen knirschende getrocknete Algen, verlassene Kinderspielplätze und Rolltreppen. Sowas inspiriert Lauren Horton dann zu Liedern über die Stille in der Dose, Silence in a Can.
Wet cries from the back of the noisy cafe in a street. Red shirt boy troubles his mom. She waves him goodbye to make trouble with the sky. He's still a nice guy. Melange of words stimulate my brain. I'm not having problems with my French. Half a shoe off, half her eyes on the job. She laughs with her friends a lot. Everyone guesses as the baby falls out of the pram. Silence in a can. Silence in a can. Silence in a can. Silence in a can. Roll still. I like watching people tumbling in. I bet the mother is thinking I'm a grand stuff up. People use their hands to communicate that they're not in love. They're just electronically state their feelings. Silence in a can. Silence in a can. Silence in a can. Silence in a can. Coffee and cake before the movie. Wide awake again. The colors barely seeping into my skin. I'm sitting near to a man that's
Lauren Horton und Silence in a Can. Gegen Ende der Sendung hören wir dann nochmal einen Titel vom australischen Musikblog Who the Bloody Hell Are They?
Breitband Porträt.
Die New York Times brauchte einen ganzen Absatz, um aufzulisten, was Tony Schwartz alles war. Ein Werbemanager, ein Urban-Folklorist, der die akustische Kakophonie der New Yorker Straßen archivierte, ein Broadway-Sounddesigner, ein College-Professor und ein Medientheoretiker, der unter chronischer Platzangst litt. Sein bekanntestes Werk allerdings ist ein politischer Werbespot, der so viel bewegt hat wie wohl kaum ein Werbefilm nach ihm. Vor knapp einer Woche ist Tony Schwartz im Alter von 84 Jahren in Manhattan gestorben. Thomas Marzahl.
Ein Werbespot wurde zum Markenzeichen von Tony Schwartz. Das sogenannte Daisy Ad wurde 1964 während des Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten zwischen Präsident Lyndon B. Johnson und seinem republikanischen Kontrahenten Barry Goldwater ausgestrahlt. Ein Mädchen steht in einer Wiese und pflückt selig an einem Gänseblümchen. Plötzlich kippt die Szene ins Bedrohliche. Auf dem Bildschirm erscheint ein Atompilz und dann erklingt die Stimme des Präsidenten.
These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live.
are to go into the dark. We must either love each other or we must die.
Auf dem Spiel steht eine Welt, in der entweder alle Kinder Gottes leben können oder auf den Weg der Finsternis untergehen, sagt Johnson. Wenn wir uns nicht lieben, müssen wir sterben. Es war einer der ersten negativen politischen Werbespots. Die Brisanz des von Tony Schwartz produzierten Spots führte zu einem öffentlichen Aufschrei. Und obwohl er nur einmal ausgestrahlt wurde, trug das furchterweckende Daisy-Ad entscheidend zu der vernichtenden Wahlniederlage von Barry Goldwater bei. Tony Schwartz wurde 1923 in Manhattan geboren. Mit 16 erblindete er für ein halbes Jahr, was den damals schon Audiophilen wahrscheinlich noch genauer hinhören ließ. Zudem litt er seit seinem 13. Lebensjahr an chronischer Agoraphobie. Wegen dieser Platzangst verließ er während seines restlichen Lebens fast nie seine Umgebung auf der New Yorker West Side. Aber mit seinen Aufnahmegeräten zeichnete er von den 40er Jahren an ein detailverliebtes Klangporträt seiner Nachbarschaft. Da war ein Kinderreim. Energiegeladene Verkäufer. Die inzwischen längst verschwundene Hochbahn in Manhattan. Und ein Straßenmusiker, aufgenommen während einer nebligen Nacht. Menschen sind mit einem einzigartigen Merkmal geboren, sagte Tony Schwartz dem amerikanischen Sender National Public Radio im Jahr 1988.
The first thing we have to recognize is that we have a fantastic gift on our side with the use of radio and human beings, and that is that people are born without earlids.
Als allererstes müssen wir erkennen, dass wir Menschen ein unglaubliches Geschenk von der Natur erhalten haben, damit wir Radio hören können. Menschen sind ohne Ohrenklappen geboren. Der Hörsinn filtert nur das heraus, was sie persönlich anspricht. Wenn Menschen ihren Namen hören, wenn sie etwas hören, wofür sie sich interessieren, dann horchen sie auf.
Weil Tony Schwartz selten in die Welt hinausging, musste die Welt zu dem begehrten Audiokünstler, Lehrer und Werbeexperten nach Midtown Manhattan kommen. Ob sie nun Schauspieler, Studenten oder prominente Politiker wie Jimmy Carter oder Bill Clinton waren. Gleichzeitig wuchs seine Sammlung von Aufnahmen in seinem Kellerstudio ständig weiter. Schon am Anfang seiner Karriere schrieb er an die Firma, die seine Aufnahmegeräte herstellte. Die schickte ihm die Namen anderer Käufer und er nahm Kontakt mit Dutzenden von Menschen in aller Welt auf. In ihren Briefkästen fanden sie bald seine Audiobotschaften aus New York und sie schickten ihre eigenen akustischen Bilder aus Irland, Indien oder dieses aus Südafrika zu Beginn der 50er Jahre.
This is Max Nichols of Pietermaritzburg, Natal, South Africa, calling Tony Schwartz of New York, USA.
So entstand wahrscheinlich die weltweit erste Audiotauschbörse, ein halbes Jahrhundert vor iTunes, Napster oder YouTube. Letztes Jahr kaufte die amerikanische Nationalbibliothek, die Library of Congress, die Riesensammlung von Tony Schwartzes Aufnahmen. Zehntausende von Tonbändern mit Geräuschen und Gesprächen aus seiner New Yorker Umgebung, Musik- und Audiopostkarten aus 46 Ländern und eben zahllose Werbespots für Funk und Fernsehen. Sie zeigten immer wieder sein politisches Engagement. Den Kitchen Sisters, Radioproduzentinnen aus San Francisco, sagte er 1999, dass eine Idee sein Leben aber immer bestimmt hatte.
I think the most important thing we can work on in communication is to make the world safer for the people who live in it.
Ich glaube, das Wichtigste, woran wir in der Kommunikation arbeiten müssen, ist, dass die Erde sicherer wird für die Menschen, die auf ihr leben. Ich war immer an den Menschen interessiert, an Menschen, ihrem Leben und was sie tun.
I am still interested in exchanging recordings with anyone, anywhere.
Ich bin immer noch daran interessiert, Aufnahmen mit anderen Menschen weltweit auszutauschen. Die Worte von Tony Schwartz stammen aus dem Jahr 1955, wo er erst bei läppischen 10.000 Tonbändern angelangt war. Er fing gerade erst an.
Kein Beitrag von Chris Howland, sondern von Thomas Marzahl.
Breitband, Medien und Meinungen.
YouTube beleidigt die Türkei. Die türkische Staatsanwaltschaft hat das Wirrwarr um das Videoportal YouTube beendet. Am Mittwoch hatten Zeitungen berichtet, die seit dem 5. Mai bestehende Sperrung der Seite sei aufgehoben worden. Nun stellte die Behörde in Istanbul klar, YouTube ist auch weiterhin verboten. Ein Sprecher erklärte, das Portal habe die wegen Beleidigung des Staatsgründers Atatürk beanstandeten Videos lediglich in der Türkei aus dem Angebot herausgenommen. Die Videos müssten jedoch weltweit gelöscht werden. Liberal im Reich der Mitte. Chinas Behörden führen nach offiziellen Angaben keine Ermittlungen gegen den amerikanischen Software-Riesen Microsoft. Das staatliche Urheberrechtsamt in Peking bezeichnete einen entsprechenden Bericht der Wertpapierzeitung Shanghai Securities News als völlig falsch. Das Blatt hatte berichtet, das Amt lasse die Firmenpolitik von Microsoft untersuchen. Dadurch sollten eventuelle Klagen nach einem neuen Antimonopolgesetz vorbereitet werden. Personalabgang bei Yahoo. Nachdem die Übernahme durch Microsoft endgültig gescheitert ist, verlassen zahlreiche Manager den Internetkonzern. Das berichtet das Wall Street Journal. Während schon in den vergangenen Jahren immer wieder wichtige Mitarbeiter bei Yahoo ausgeschieden seien, setze nun ein Exodus von Führungskräften ein. Eine offizielle Stellungnahme zu den personellen Abgängen hat Yahoo bisher nicht abgegeben. Stattdessen lässt das Unternehmen verlauten, man habe ein talentiertes Management-Team in allen Geschäftsbereichen und werde weiterhin talentierte Kräfte einstellen. 140 Zeichen aus dem All. Das Mikroblog Twitter ist nicht jedermanns Fall. 140 Zeichen statt gründlich recherchierte Blog-Einträge. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA hat jetzt aber bewiesen, dass sich auch interplanetarische Sensationen problemlos tweeten lassen. Are you ready to celebrate? So die Twitter-Botschaft der Mars-Sonde Phoenix, nachdem sie gefrorenes Wasser auf dem roten Planeten entdeckt hatte. Und der Eintrag schließt triumphal mit den Worten: Der beste aller Tage. Für eine nähere Begründung war kein Platz mehr.
Medien und Meinungen. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband. Netzmusik.
Der Musiker, wie wir den uns jetzt vorstellst, heißt Broke One. Klingt wie ein Künstlername, der bedeuten könnte, der pleite ist. Ist das so erfolglos, was der macht?
Naja, also Geld verdient er mit dem Verkauf seiner Musik zumindest nicht, denn auf seiner MySpace-Seite, auf der MySpace-Seite von Broke One, kann man seine neueste EP kostenlos herunterladen. Vielleicht legt er auf und hoffentlich kann er sich davon dann ein paar Butterbrote leisten, aber das findet man nicht heraus, denn seine Präsenz im Internet konzentriert sich ausschließlich auf die Musik und das sind eigene Elektrokompositionen, aber auch sehr gute, schiebende, beatlastige Remixe, zum Beispiel der Bad Girls Surf Remix, den hören Sie jetzt.
We'll be right back.
der Bad Girls Surf Remix von Broke One hier in der Breitbandnetzmusik im Deutschlandradio Kultur. Broke One ist ein Produzent aus Italien und er macht seine Remixe so gut, dass sie sogar besser klingen als das Original. Broke One hat zum Beispiel den Track Erasmus von The Phonograph geremixed und das ist im Original ein lauwarmes Emo-Pop-Stückchen und er macht daraus was viel Erfrischenderes. Beide Versionen können Sie auch auf der MySpace-Seite von Broke One herunterladen. Den Link dazu gibt's bei uns www.breitband-online.de und jetzt der Erasmus Remix von Broke One. Broke One und sein Erasmus Remix. Den und die aktuelle EP von Broke One, We're Crossing the Same Road, kann man im Netz kostenlos herunterladen. Links auf breitband-online.de.
Breitband Besprechung. Was für bewegte Bilder gilt, gilt natürlich auch für Töne. Im Internet finden sie so viel Platz, sich auszubreiten und zu entwickeln wie nie zuvor. Unter diesen Bedingungen produzieren selbst Firmen Hörbares, die sonst mit Dudelfunk Geld machen und reichlich nerven. Privatradioproduzent Regiocast Digital plant zum Start der Bundesliga-Rückrunde im August Deutschlands ersten Fußballsender. 9011 heißt er und er will rund um die Uhr über Fußball berichten und, das ist das nicht ganz billige Schmankerl, alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga live im Internet übertragen, natürlich als Audio. Das haben auch schon andere probiert, vor einigen Jahren etwa unter bundesliga.de und sind grandios gescheitert. Ich habe gestern mit Florian Fritsche gesprochen, dem Geschäftsführer von Regiocast Digital und ich habe ihn zuerst gefragt, was 9011 besser machen will.
Wir versuchen daraus ein komplettes Produkt, ein Programm zu machen. Was ich bisher kenne und was zurzeit auch noch läuft, ist unter bundesliga.de zum Beispiel am Samstag in der vergangenen Bundesliga-Saison 1 bis 3 Spiele, ich weiß es nicht ganz genau, von der DFL produziert, von einem Audioanbieter, wo man sich einwählen kann und sich die Spiele anhören kann. Wir würden gern den Sendemast nicht hochfahren, 1,5 Stunden berichten, wieder einfahren, sondern wir würden gern den Sendemast 24 Stunden offen lassen und um das Thema Fußball herum und um dieses Highlight, die Berichterstattung über die Live-Spiele der ersten und zweiten Bundesliga, 90 Minuten, alle Spiele, auch einzeln, was auch neu ist, drumherum das Thema Fußball in all seinen Facetten beleuchten. Das gibt's auf dem Zeitschriftenmarkt in einer Diversifikation, der Versuch, mit diesem massentauglichen Thema umzugehen. Und als Radiounternehmer haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir der neuen Welt begegnen können, den neuen Übertragungsmöglichkeiten. Und ein eine Idee von mehreren Ideen war nun mal Fußball, weil das einfach attraktiv ist. Das haben auch andere schon probiert, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Wir sehen da einfach große Chancen drin, im Radio und in der Audioproduktion mit multimedialen Anwendungen ein Produkt auf die Beine zu stellen, was auch so ein bisschen wieder zurückführt zu dem Klassiker Fußball hören, weil das war eine Zeit lang eine sehr attraktive Form der Fußballberichterstattung.
Also ein Fußballsender, ja. 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Ja.
Die Rechte liest man, die Übertragungsrechte haben sie eine 6-stellige Summe gekostet. Wie soll das Geld wieder reinkommen?
Ja. Auch das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Pionierprojekt, was wir da machen, auch für den Privatrundfunk, dass man nach langen Jahren sich sowas traut und investiert und meine Gesellschafter mir die Möglichkeit geben, das zu tun. Der Herausforderung stellen wir uns, indem wir zum einen natürlich mit dieser Online-Orientierung, die wir da haben, natürlich auf das Pferd setzen, wo alle gerade hingehen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Online-Werbung, da ist das Spannende. Die Umsätze steigen schon seit Jahren. Dort wollen wir dabei sein. Das heißt, es wird einfach vermarktet, ganz klar. Darüber hinaus gibt es in der Kombination, dass wir aus einem Audiounternehmen, was wir bisher kennen, und einer Privatradio-Vermarktung uns jetzt ganz andere Möglichkeiten erschließen. Das könnte von einem Pay-Modell, was wir nicht machen, aber es könnte ein Pay-Modell sein, vom Premium-Content bis hin zu einer differenzierten Webvermarktung über Pre-Roll, Spots, Video, all das, was Sie heute schon kennen von anderen Gattungen, die das uns längst schon vormachen. Es ist ja so, dass Radio danach längst nicht so weit ist und das wäre ein Schritt in die richtige Richtung mit 9011. Aber es ist eine Herausforderung, das müssen wir erst nachweisen, dass wir eine Reichweite erzielen, die das möglich macht.
Regiocast, also Ihre Muttergesellschaft, die betreibt ja klassische Privatradios, die über UKW ihre Inhalte verbreiten. Und die Firma, der Sie vorstehen, ist Radiocast Digital. Und Sie entwickeln Radioformate für digitale Verbreitungswege. Wir haben es über das Beispiel gesprochen, Fußballradio. Jetzt denken Sie auch über andere Formate nach. Wie unterscheiden sich denn diese Radioformate, Audioformate für digitale Verbreitungswege von den Formaten, wie wir sie heute kennen und über unser UKW-Radio empfangen können?
Bisher funktioniert klassisches Privatradio sehr erfolgreich im Markt nach der Devise, dass Sie immer eine Lizenz bekommen und diese Lizenz vertonen. Ich sage das bewusst so negativ ein bisschen, weil ich habe einen anderen Auftrag. In Zukunft nehme ich an, und gehe davon aus, dass diese Frequenzvertonung, dass Sie ein knappes Gut in die Hand bekommen, eine Ressource, Frequenz, das wird so nicht mehr stattfinden. Sondern allein das Internet, wenn man gleich mal die sozusagen die ganz weit rechts Außenseite nimmt, kennt keine knappen Ressourcen. Damit versuche ich mich mit der Regiocast Digital als Entwicklungsunternehmen oder als so ein bisschen wie so ein Mensch, der einen weißen Kittel anhat, ein Pionier, darauf vorzubereiten, was kann man dann machen. Und ich sehe das so ein bisschen für mich zumindest so als wie von den Fesseln befreit sein. Es macht früher keinen Sinn, dass Sie sich Gedanken gemacht haben über so ein Fußballformat, weil das einfach die Verschwendung eines knappen Gutes war. Genauso.
Nämlich der Frequenz.
Der Frequenz, genau.
Die bis heute sehr umkämpft sind.
Genau, die sind immer noch umkämpft. Ja. Und in der digitalen Terrestrik gibt es halt nicht mehr 10, sondern vielleicht 50, aber es ist immer noch knapp. In Zukunft, sprechen wir über das Internet, ist da nichts mehr knapp. Jeder kann machen, was er weitestgehend möchte. Und das Angebot differenziert sich unglaublich aus. Und früher, sagen wir mal ein ganz anderes Beispiel, ich habe mich mal beworben für eine Hörbuchfrequenz in Baden-Württemberg. Da folgen Sie all den Regeln, die der Markt so hat in Deutschland, Regulierung, Landesmedienanstalten, das sind unsere Partner jahrelang, aber Sie merken an den Themen DVB-H, DVB-T, ein leidiges Thema, langer Prozess, schwierig.
So, jetzt haben Sie unbegrenzte Sendemöglichkeiten. Wie verändert das die Formate für das Radio?
Das verändert die Formate dahingehend, dass wir zum Beispiel auf einmal national sind. Privatradio träumt seit Jahren davon, national zu werden, zumindest nationale Ansätze zu zeigen. Das ist, sagen wir mal, medienpolitisch nicht durchsetzbar und regulatorisch schon gleich gar nicht. Das Internet und die Digitalisierung machen das auf einmal möglich. Praktisch ist 9011 der erste nationale Sender, den zumindest die Regiocast als Holding veranstaltet. Ein wirklich wahrhaftiger nationaler Sender. Das ist zum Beispiel der erste Unterschied. Der zweite ist, Sie können in Nischen arbeiten. Nischen, die bisher in einem knappen Gut unternehmerisch einfach nicht sinnvoll waren. Hörbuchradio macht keinen Sinn für nur Baden-Württemberg. Da können Sie nicht genug Leute einfangen, um das zu refinanzieren. Hörbuchradio für ganz Deutschland stelle ich mir durchaus interessant vor. Und so gibt es noch ein paar andere Nischen. Fußball 9011 ist auch eine Nische, allerdings natürlich eine ziemlich breite Nische. Deswegen stürzen wir uns da als erstes drauf. Aber Sie haben die Möglichkeit, das ganz ausdifferenziert zu leben. Und Sie haben natürlich im Sinne mit dieser Multimedialität, den verschiedenen Kanälen, ganz andere Möglichkeiten der Refinanzierung. Radio hat früher am UKW nicht als Abo-Modell funktioniert. Ich habe auch noch heute keine Idee, wo es funktioniert, außer wenn man ins Ausland guckt, nach Amerika beispielsweise. Aber in Zukunft könnte man darüber nachdenken, ob man vielleicht sowas macht, ein Abo-Radio oder sich an Amerika orientiert, wo es ein Satellitenradio gibt, 100 Kanäle, teilweise hochinteressante Sachen dabei, Talkradio. Das würden sie alles mit einer, keine Ahnung, 100,6 in Brandenburg nicht machen, weil dort zielen sie auf die Masse ab, machen massenattraktives Produkt, die kennen sie alle, deswegen klingen die auch alle so, unternehmerisch völlig richtig, und jetzt ist das aber einfach eine andere Rahmenbedingung und die wollen wir nutzen.
Wunderbar. Ich danke Florian Fritsche.
Ich danke Ihnen.
Von RegioCast Digital.
Breitband Netzmusik.
Vivian, heute ist ja der inoffizielle Tag der Musikseiten mit den lustigen Namen nach Who the Bloody Hell Are They? Jetzt Schalalalalanet.
Genau, Schalalanet heißt die Seite. Und das ist gleichzeitig auch der Name für den ersten Schwung Lieder einer Band namens Sherry Black and the Port Authority. Und dahinter stecken die beiden deutschen Musiker David Herrmann und Thomas Resch. Und die machen ihre eigene skurrile Version von Blues und Jazz. Und die Stimme von David Herrmann erinnert hier und da auch tatsächlich an Tom Waits. Die Kompositionen klingen schräg und sind sehr detailverliebt. Zu hören sind nicht nur die klassischen Bandinstrumente, Gitarre, Schlagzeug, Bass und Keyboard, sondern auch viele Aufnahmen aus der Welt, die Sherry Black and the Port Authority umgibt. Das hört man jetzt gleich auch im folgenden Titel. Der heißt Plucky Polly Cassidy.
Ladies and gentlemen, there's a story I've been waiting to tell. It's a story of a very special girl I met the other day. Her name's Polly. But Polly, you see, was a clever girl. She was a girl you, the likes of you, never even met the likes of her. She was a goddess.
Sha-la-la.
She was magnificent.
Sha la la la.
She was the kind of woman you would cut off your head to meet. She was the kind of woman who had the kind of story to tell.
Sha la la la.
Plucky Polly Cassidy von Sherry Black and the Port Authority in der Breitband-Netzmusik im Deutschlandradio Kultur. Auf der Homepage der Band kann man nicht nur die Musik hören, die Texte lesen, sondern auch die Videos zu einigen Titeln ansehen. Da erwachen dann zum Beispiel Küchenutensilien zum Leben und machen Chaos und ganz schön ordentlich Dreck auch. Alles sympathisch und exzentrisch und dabei trotzdem irgendwie bodenständig. Den Link zu dieser Blues-Jazz-Trunkenbold-Kombo finden Sie auf unserer Homepage breitband-online.de.
I can hear the little mice. They're congregating in the attic. I hear them rolling little dice. their victory is automatic. I know they plan to infiltrate through my ceiling any day now. I think it's probably too late to pack my stuff and run away now. I've seen their itsy bitsy tails who practice martial arts in unison. I've listened to the bastards wail as they try on their tiny uniforms. They've started drilling these holes so they can see me sleep. They're gonna take away my clothes, take care of all the cats. They'll get them hooked on black valerian. Then they'll make peace with all the rats and delegate them to Siberia. They're gonna eat through every cable and black the whole world out. And I'm convinced that they are able to bring the end of days about.
Mais von Sherry Black and the Port Authority von ihrer Homepage schalala.net.
Breitband Blockspiel. Heute wieder mit der stets brisanten Frage, was ist das Netz? Sascha Lobo, Blogger und Autor, hatte darauf hier an dieser Stelle neulich so schön geantwortet, dass er eine Replik bekommen hat aus dem Kreise unserer Hörer. Bevor wir die spielen, zur Erinnerung noch einmal das kurze Statement von Sascha Lobo.
Das Netz ist eine Riesenmaschine, die die Menschen miteinander verbindet. Und zwar auf eine Art und Weise, die bisher vollkommen ungekannt ist. Daraus ergeben sich nicht nur die vielen Vernetzungen, sondern auch ganz neue Systeme, sich zu verständigen. Und es wird eine Art Schatz gehoben. Ein Schatz, der aus ganz vielen kleinen Teilen besteht, die aber alle nur zusammen Sinn ergeben. Ich würde es die Weisheit der vielen nennen, ein bekannter Begriff. Und den versteht man am besten, wenn man weiß, dass es Dinge gibt, die nur alle Menschen zusammen wissen, aber einer alleine nicht.
Das gehört hat Ottos Mops unter Blockspiel bei uns auf der Seite einen Beitrag hochgeladen, den Mund sehr voll genommen, Lobo auf den Arm genommen und alles aufgenommen.
Ich glaube, dass das Netz insgesamt dazu führt, dass die Menschheit... die Menschen besser werden. Und weil sie sich besser miteinander verständigen können. Und denn die normale Kommunikation, wie sie bisher unter den Menschen stattgefunden hat, die war sehr beschränkt, wenn man sich dagegen die Möglichkeiten des Netzes ansieht. Und aus der gemeinsamen Beschäftigung miteinander und der Kommunikation untereinander entsteht Verständnis und Toleranz gepaart mit dem Wissen, was das Netz transportieren kann, als riesige Kommunikationstransportmaschine, glaube ich, dass so tatsächlich eine neue Form von digitalen Humanismus entstehen kann, sprach die Spinne und bezog wieder Stellung.
Sprach Detlef Teich alias Ottos Mops und jetzt am Telefon, hallo.
Ja, hallo.
Was haben Sie denn da gegessen?
Ein Brötchen.
Warum?
Naja, weil es ist sozusagen doppelt gemoppelt. Also zum einen finde ich schon, dass gegebenenfalls der Sprecher des Originaltextes den Mund vielleicht ein bisschen vollgenommen hat. Und zum anderen ist natürlich das Stück Kleine Fabel, die Spinne, die das spricht, die wartet ja auf Beute. Und die Beute, die verfängt sich im Netz. Und gut gegessen, auf neue Beute warten.
Das verstehe ich nicht.
Klare Sache. Die Spinne braucht das Netz, um sich Leute zu fangen. Und ich fand diesen Text, den Sascha Lobo gesprochen hat, ich kenne jetzt Sascha Lobo eigentlich nicht, bin vielleicht ein Internet-Atheist, der den Internet-Papst nicht kennt. Also bis jetzt kannte ich ihn zumindest noch nicht. Ich erinnerte mich da eher so an, ja, das klang für mich sehr phrasenhaft. Und es gibt so, also ich komme ja aus dem Bildungsbereich, zum Beispiel im E-Learning-Bereich, wir haben bestimmte Produkte mit ähnlichen Statements angeboten und es wird immer sehr positiv dargestellt und letztendlich geht es ja darum, auch Dinge zu verkaufen. Und das waren so die Assoziationen, die ich da hatte.
Aber das, was er sagt, das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig neu, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig falsch, oder?
Also wenn ich den O-Ton nochmal vor Augen, interessanterweise haben Sie jetzt einen anderen O-Ton gespielt, als der, der auf der Blogspielseite zu hören war. Also da sagt Sascha Lobo ja zum Beispiel, dass die Kommunikationsmöglichkeiten heutzutage völlig neu sind. Dass die Möglichkeiten des Netzes sozusagen, also vorher war Kommunikation beschränkt, jetzt gibt es neue Möglichkeiten. Und das finde ich überhaupt nicht. Also die Kommunikationsmöglichkeiten im Netz sind andere, aber weiß Gott nicht besser als traditionelle. Und der Grundgedanke, dass irgendwie Kommunikationsmittel die Menschen besser machen, das ist lustigerweise mit allen Medien, die es neu gibt, das Radio, das Buch und so, verknüpften sich solche Hoffnungen. Es hat sich immer gezeigt, dass der Weg in eine andere Richtung geht. Nicht, dass die Menschen schlechter werden, das finde ich jetzt überhaupt nicht, aber es ist auch nicht pessimistisch gemeint, aber ich, für mein Empfinden wird das Netz auch nur bedingt dafür genutzt, um bessere Kommunikation zu treiben.
Aber die Möglichkeiten der Kommunikation sind doch gigantisch geworden.
Also ich finde, sie sind nur schneller geworden und mit dem Tempo oft eher schlechter. Also wenn ich mir anschaue, also ich persönlich verstehe zum Beispiel solche Geschichten wie Twitter nicht mehr. Vielleicht bin ich mit meinen 40 Jahren auch zu alt.
Aber alleine zum Beispiel, dass wir uns jetzt hier unterhalten, das liegt nur daran, weil wir eine Webseite haben, auf die Sie etwas hochladen konnten. Zack. Und dann hören wir das und dann finden wir das interessant und dann rufen wir Sie an und dann machen wir das. Das ist doch eine schöne Sache.
Das ist eine tolle Sache, aber das wäre vielleicht doch ohne Internet auch möglich gewesen. Natürlich ist das eine tolle Sache und ich bin ja auch ein intensiver Internetnutzer. Aber ich finde sozusagen, ich konnte mit dieser so positiven Sichtweise und auch solchen Ausdrücken, dass die Kommunikation der Menschen vorher sozusagen beschränkt war und jetzt Beschränkungen aufgehoben sind, das sehe ich wirklich nicht so.
Okay, wir könnten darüber noch lange reden, aber wir müssen es aus Zeitgründen an dieser Stelle belassen. Ich danke ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder mitgemacht haben. Detlef Teich alias Ottos Mops. Ja, und damit sage ich auch schon danke fürs Zuhören. Vivian?
Ich habe noch Musik, wie versprochen. Ein weiterer Titel vom australischen Musikblog Who the Bloody Hell Are They? Auch eine neue Kommunikationsform im Netz, die es vorher nicht gab. Und wir haben da eine Band, die klingt elektronisch kühl und begeistert damit die Clubgänger von Sydney. 1, 2, 3, Amazing mit Tender Is.
Ja, und das war das Blogspiel für diese Woche. Ich sag vielen Dank an Vivian für die Netzmusik. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche eine schöne Woche.
Deutschlandradio Kultur. Im digitalen Radio DAB. Überall in Deutschland.